SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Guten Abend. Auch wenn die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus hierunter gelockert werden, alltägliches Leben wie, sagen wir mal, im Januar 2020 ist das natürlich noch lange nicht. Und das betrifft weiterhin alle Bereiche. Und für Menschen, die gerade auf dem Weg in die eigene Zukunft sind, fühlt sich diese Zeit besonders seltsam an, wenn nicht sogar frustrierend. Abiturientinnen und Studierende. Immerhin, die lange vermisste Digitalisierung im Bildungssystem bekommt durch E-Learning und digitale Vorlesungen auf einmal einen ungeahnten Schub. Wie das digitale Studium funktioniert, wie sich's anfühlt, darüber möchte ich heute sprechen mit Jeremias Hubbauer. Er studiert Maschinenbau an der Universität Stuttgart und ist dort auch Vorstandsvorsitzender der Studierendenvertretung. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Guten Tag.
Herr Hubbauer, was hatten Sie dieses Semester so alles vor, wenn es so gewesen wäre wie immer?
Gut, zum einen bin ich natürlich Vorstandsvorsitzender der Studierendenvertretung. Das erschwert ein Studium parallel natürlich schon sehr. Mein Ziel wäre es für dieses Semester gewesen, dieses Amt abzugeben. Das hoffe ich bleibt auch so. Und dann das Studium wieder voll aufzugreifen und mich den Vorlesungen zu widmen.
In dem Fall sind Sie sowieso schon in einer Ausnahmesituation, hat sich also nicht der komplette Vorlesungsbetrieb für Sie verschoben, sondern hätten jetzt sowieso eher so ein Arbeits- oder ein Nebenamtssemester gehabt.
Ja, mehr oder weniger.
Herr Hubbauer, es gibt inzwischen unterschiedliche Veranstaltungskonzepte, mit denen die Hochschulen die Präsenzveranstaltungen ersetzen, also zum Beispiel Lehrvideos, die die Dozenten vorher aufzeichnen und dann online stellen. Es gibt aber auch Live-Übertragungen. Wie ist das konkret bei Ihnen im Studiengang Maschinenbau?
Der Großteil besteht einfach aus aufgenommenen Vorlesungen. Also das sind wie normale Vorlesungen, nur ist der Dozent alleine im Hörsaal. Es wird aufgezeichnet und dann digital zur Verfügung gestellt, sodass das asynchron jederzeit angesehen werden kann von den Studierenden. Das ist mit der größte Teil. Natürlich gibt es auch weitere Optionen, gerade solche Veranstaltungen wie Übungen oder Tutorien, bei denen in der Vergangenheit auch Pflichtanwesenheit war, beziehungsweise Aufgaben erfüllt werden mussten. Gerade für die funktioniert das natürlich nicht. Dort wird dann oft auf Live-Übertragungen, Videokonferenzen gesetzt oder auch digitale Abgabemöglichkeiten, indem man seine Unterlagen hochlädt. Die werden dann korrigiert. Oder auch eben Online-Sprechstunden, wo dann entsprechend Tutoren verfügbar sind, mit denen man dann online sprechen kann.
Und bei den Live-Konferenzen anstelle also von Präsenzübungen, da guckt der Dozent dann aber auch, ob sie alle da sind.
Teilweise ja. In der Vergangenheit gab es ja die Anwesenheitspflicht bei solchen Veranstaltungen, zumindest teilweise. Und auch das wird in der Regel genauso weitergeführt, sodass die dann eben gucken, sind alle Studierenden online. Natürlich ist es da am Anfang zu Problemen gekommen, auch wegen der Internetverbindung, dass es nicht bei allen geklappt hat. Bis jetzt waren die Dozenten aber relativ kulant, was das angeht.
Sie hatten vorhin schon gesagt, dass Sie in diesem Semester sich überwiegend um die hochschulpolitische Arbeit in der Studierendenvertretung kümmern wollten. Aber haben Sie trotzdem die eine oder andere Vorlesung, die jetzt eben neu ist, die jetzt eben digital stattfindet, mitbekommen?
Nicht.
Oder haben Sie sich's mal angeguckt?
Ich habe mal ein bisschen reingeguckt, was für die Vorlesungen, die ich so hören möchte, verfügbar ist, mich aber im Großen und Ganzen dem gewidmet, was an der ganzen Universität passiert. Wir haben eben eine Anlaufstelle geschaffen für digitale Lehre, wenn es irgendwo zu Problemen kommen sollte, und dadurch habe ich dann von sehr vielen anderen Vorlesungen noch viel, viel mehr mitbekommen als von meinen eigenen.
Und wie ist das so, wenn man sich das in den eigenen vier Wänden anhört?
Ungewohnt, wobei durchaus angenehm. Man hat ja eben die Möglichkeit, gerade bei Vorlesungsaufzeichnungen, die jederzeit zu hören. Man kann also deutlich effektiver, seinen Tag anpassen an das, wie es einem tatsächlich passt. Man kann die Vorlesungen dann hören, wann man Zeit hat, und das ist schon sehr angenehm.
Also es ist im Grunde wie ein Wissenschaftspodcast, kann man sagen.
Ja, durchaus. Wobei natürlich deutlich auch je nach Vorlesung teilweise das Bild an Bedeutung gewinnt. Neben dem Ton sind eventuell auch Tafelaufschriebe oder Schaubilder, die normalerweise über den Beamer gezeigt werden würden, auch sehr wichtig. Ja, ein bisschen mehr als ein Podcast ist es schon, aber bei manchen Vorlesungen könnte man sich sicherlich auch die Vorlesung ohne Bild ansehen.
Und es hat vielleicht sogar einen Vorteil, ne? Wenn das eben jetzt keine Echtzeitveranstaltung ist, sondern man dann einfach nochmal zurückspulen kann und gerade auch so sich so Schaubilder nochmal auch mal auf Stopp drücken kann. Ne?
Das hat durchaus Vorteile, ist aber auch teilweise notwendig, wenn wir daran denken, dass auch solche Vorlesungen barrierefrei gestaltet werden müssen. Zum Beispiel sind teilweise Kontraste in dem Video nicht ganz scharf, dann muss man es auch mal pausieren und sich das näher angucken. Insofern, ja, es bietet natürlich einen Vorteil, aber der Vorteil ist auch notwendig für einige.
Was fehlt denn Ihnen so jetzt ganz persönlich im Moment am meisten?
Tatsächlich der soziale Kontakt mit den anderen Studierenden im Hörsaal, das ist tatsächlich was, was fehlt. Und ich meine, normalerweise studieren die wenigsten ganz alleine und arbeiten alles alleine durch, sondern da tauscht man sich auch mit den anderen aus. Das ist natürlich in den aktuellen Zeiten doch eher schwierig, aber man hat ja noch seine Kontakte aus den letzten Semestern, die ja überwiegend dasselbe hören bzw. studieren, und darüber kann man sich auch behelfen.
Aber, weiß nicht, kann man dann so eine Lerngruppe, wenn man sie hatte, einfach ins Netz übertragen?
Ein voller Ersatz ist es natürlich nicht, aber ich denke, man muss das Beste draus machen. Und bei uns wird schon auch teilweise übertragen bzw. entsprechend auf Skype oder Ähnliches gesetzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in so einem Fach, das starken Praxisbezug hat, wie eben Maschinenbau, also die ganzen Ingenieursfächer, dass es da tatsächlich auch nochmal im Moment problematischer ist. Was wird denn zum Beispiel jetzt aus Praktika, die gehören, denke ich, bei den Ingenieursstudien ja doch als wesentliche Teile auch ins Studium rein, ne?
Ja, Praktika sind teilweise sehr schwierig. Einige Kommilitonen haben durchaus jetzt ihr komplettes Semester umplanen müssen, weil sie eigentlich dieses Semester ein Praktika bei einer Firma geplant haben und die Firma aber gesagt hat, wir haben genug Probleme, unsere Mitarbeiter irgendwie im Homeoffice zu beschäftigen beziehungsweise das Homeoffice für alle zu ermöglichen. Das geht für einen Praktikanten, der natürlich noch überhaupt keine Erfahrung mit der Firma hat, nur deutlich schwerer. Insofern gibt es durchaus Kommilitonen von mir, die jetzt ihr Praktikum auf ungewisse Zeit erstmal verschieben mussten und jetzt sich eben wieder den Vorlesungen widmen müssen.
Studieren in der Corona-Krise ist heute Abend das Thema in SWR 2 Tandem und darüber spreche ich mit Jeremias Hubbauer. Er ist 22 Jahre alt, Maschinenbaustudent und Vorstandsvorsitzender der Studierendenvertretung an der Universität Stuttgart. Herr Hubbauer, ich habe gelesen, dass manche Hochschulen ihren Studierenden Notebooks zur Verfügung stellen wollen oder zumindest mal drüber nachgedacht haben. Das klingt sehr kostenintensiv. Ist wahrscheinlich auch die Ausnahme, oder?
Bis jetzt ja. Wobei tatsächlich die Technik, die die Studierenden zur Verfügung haben, mit für die meisten Probleme verantwortlich ist, weil zum Beispiel die Videokonferenz-Tools nicht auf jedem Laptop gleich gut funktionieren und man dort immer wieder mit Problemen mit Ton oder Video hat. Ich hatte bis jetzt in den wenigen Videokonferenzen, die ich tatsächlich über dieses Tool hatte, auch bei zwei durchaus Probleme, mich einzuklinken. Insofern könnten natürlich Laptops, die über die Hochschule gestellt werden und die somit mehr oder weniger die gleiche Ausstattung haben, da schon helfen bzw. sicherstellen, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Denn auch das ist natürlich ein Problem, das die Studierenden heutzutage haben. Nicht jeder hat das gleiche Equipment oder die gleichen Ausstattungen und Möglichkeiten.
Labore und Bibliotheken wurden vor einigen Wochen aus Sicherheitsgründen weitgehend geschlossen. Wir haben auch vorhin schon gesagt, dass der praktische Teil des Studiums dadurch natürlich sehr leidet. Wie ist die aktuelle Situation in Stuttgart? Hat sich da durch die allgemeine Maskenpflicht irgendwas geändert oder wie ist das gerade?
Bisher sind die ganzen Einschränkungen noch nicht angepasst worden. Die bleiben jetzt auch bis zum 3. Mai erstmal bestehen. Natürlich wird ständig evaluiert, welche Einschränkungen man anpassen muss, welche Einschränkungen man anpassen kann. Bis jetzt bleiben die Regelungen erstmal noch so bis mindestens noch nächste Woche.
Also die Chemiestudenten bleiben zu Hause?
Vorerst, ja.
Wie ist es denn eigentlich mit den Büchereien? Wie ist da das digitale Angebot? Also war es da so, dass man bisher ohnehin schon auf einen Bibliotheksbesuch ganz gut verzichten konnte, weil einfach sehr viel online verfügbar war und dass es eher ein Ort war, wo man hinging, um in Ruhe zu lernen?
Der Großteil nimmt wahrscheinlich die Universitätsbibliothek genau als das wahr zum Lernen. Die meisten Unterlagen für die Vorlesungen werden, wie gesagt, auch schon in der Vergangenheit digital bereitgestellt. Und auch mit einigen Verlagen gibt es Verträge, dass entsprechend die meisten Unterlagen online verfügbar, als E-Books verfügbar sind. Und davon kann man natürlich jetzt ganz gut profitieren, dass man sich diese Bücher auch zu Hause ansehen kann. Natürlich, gerade wenn es in den Master geht und die Spezialisierungen, wird da auch die Unterlagen bzw. wird es immer spezieller, immer mehr Fachrichtungen, die dazukommen und dadurch wird es auch immer schwieriger, genau das Passende zu finden. Da spielt dann die Bibliothek natürlich eine größere Rolle. Gerade jetzt angesichts des Staatsexamens in Lehramt zum Beispiel wäre natürlich ein Zugang auf die Bücher in der Universitätsbibliothek schon sehr sinnvoll.
Aber gerade, sag ich mal, wenn das jetzt alte Nachschlagewerke sind, die müssten ja wahrscheinlich erstmal digitalisiert sein und das sind sie wahrscheinlich nicht, ne?
In den meisten Fällen, da kann ich jetzt nur für mein Studium Maschinenbau sprechen, gerade die ganzen Normen und so weiter findet man alle aktuell und online. Die werden auch regelmäßig überarbeitet.
Aber wenn ich jetzt als Germanist irgendwie eine alte Handschrift brauche, die wird wahrscheinlich dann, ja, die werde ich dann nicht kriegen, ne?
Da kann es deutlich eher vorkommen, dass ich da in die Universitätsbibliothek muss,
ja. Sie engagieren sich ja für Ihre Mitstudierenden im Allgemeinen Ausschuss. Sie sind der Vorsitzende der Studierendenvertretung. Was für Rückmeldungen bekommen Sie denn bislang so? Also wie die Leute mit der Situation zurechtkommen?
Die erste Woche würde ich jetzt mal als durchwachsen bezeichnen. Klar, es hat viel funktioniert und die Universität hat da viel Anstrengungen unternommen, um eine digitale Lehre vorzubereiten und zu ermöglichen. Aber natürlich gibt es, wie gesagt, Probleme. Da liegt ein Teil natürlich auch ein bisschen an der Kapazität, aber ein ganz Großteil auch einfach an den vielen Geräten, an den individuellen Problemen. Natürlich gibt es dann auch die Dozenten, die entsprechend das Thema digitale Lehre mehr oder weniger positiv aufnehmen. Es gibt welche, die ganz motiviert und begeistert da vorangehen und sich dafür einsetzen, da viele Unterlagen bereitstellen. Aber es gibt natürlich auch ein paar, die die Risiken von digitaler Lehre sehen und daher eher zurückhaltend agieren.
Welche Risiken werden da genannt oder befürchtet?
Es wird oft befürchtet, dass zum Beispiel Vorlesungen irgendwo dann heruntergeladen werden, online verfügbar sind. Da geht ganz viel über Urheberschutz. Natürlich geht es dann auch ein bisschen um die Sorge, dass Vorlesungen, die jetzt irgendwo einmal verfügbar sind, dann künftig nur noch angesehen werden und dann eine Vorlesung vor Ort gar nicht mehr so wirklich stattfindet, weil die Studierenden sowieso schon alte Vorlesungen haben und dann überhaupt nicht mehr in den Vorlesungssaal müssen.
Da geht es dann aber auch ein bisschen ums Professoren-Ego.
Zum Teil, ja.
Ohne meinen Vater käme ich finanziell nicht über die Runden, dabei ist er Paketfahrer und hat selbst nicht viel Geld. Solche Aussagen kann man derzeit leider in vielen Zeitungen lesen, wenn es um die Situation von Studierenden in der Corona-Krise geht. Denn die Möglichkeiten, sich mit Nebenjobs das Studium zu finanzieren bzw. die Lebenshaltungskosten, die sind durch die Kontaktsperren und die Abschaltung des öffentlichen Lebens massiv weggebrochen. Arbeiten in der Gastronomie, in Musikclubs, auf Messen. Das fällt alles aus. Studieren im Ausnahmezustand, könnte man sagen. Jeremias Hubauer ist 22 Jahre alt und studiert in Stuttgart Maschinenbau im 8. Semester. Herr Hubauer, wie geht's Ihnen selbst? Also Sie sind ja sehr eingebunden in der Studierendenvertretung als Vorstandsvorsitzender, aber arbeiten Sie nebenher auch noch und hat sich dadurch Corona was verändert?
Nein, ich habe keinen Nebenjob oder Ähnliches. Ich bin in der komfortablen Position, dass ich mich durch eine finanzielle Unterstützung durch meine Eltern beziehungsweise auch eine Aufwandsentschädigung durch die Studierendenvertretung auch so relativ sicher wehren kann.
Es ist aber wahrscheinlich jetzt nicht der Mehrheitsfall. Was ist so Ihr Eindruck an der Uni? Also wie groß schätzen Sie den Prozentsatz derjenigen, die auf jeden Fall arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass der bei einem Drittel bis zur Hälfte liegt, die auf jeden Fall arbeiten müssen.
Und was haben Sie so mitbekommen? Also wie viele sind da jetzt in den vergangenen Wochen wirklich in Schwierigkeiten geraten?
Selbst persönlich habe ich zu keinem Kontakt, der persönlich in solche Probleme geraten ist. Aber natürlich ist es klar, dass es Studierende gibt, die das haben. Studierende haben häufig Jobs wie zum Beispiel im Servicebereich, im Gastrobereich, wo natürlich auch wenige finanzielle Sicherheiten sind, beziehungsweise wenn eben keine Arbeit anfällt, auch keine Stunden abgeleistet werden können. Teilweise kann man auch relativ leicht gekündigt werden, sodass da natürlich schon einige Probleme jetzt aufgetaucht sind.
Kann der Stuvus, also die Studierendenvertretung, da irgendwie Unterstützung leisten, irgendwie helfen? Ich weiß nicht, haben Sie sowas wie eine Jobbörse jetzt ins Leben gerufen?
Aktuell haben wir keine Jobbörse. Wir sind natürlich ehrenamtlich. Was wir jetzt aktuell sehr stark machen, ist natürlich Helfer für die Bewältigung der Corona-Krise zu suchen, entsprechende Einrichtungen zu unterstützen, die entsprechende Probleme jetzt haben. Allerdings natürlich bezahlte Jobs vermitteln wir aktuell keine, wobei das auch für die Zukunft geplant ist.
Also dass Sie welche vermitteln?
Ja, wir wollen eine Plattform aufmachen, wo entsprechende Gesuche bzw. Angebote entsprechend dann vermittelt werden können, die dann auch allen Studierenden zur Verfügung steht.
Was sind so die Erfahrungsberichte, die so jetzt nicht aus dem direkten Umfeld, aber die so vielleicht über die Arbeit in der Studierendenvertretung so an Sie herangetragen worden sind? Haben Betroffene dann andere Jobs gefunden oder sitzen die immer noch auf dem Trockenen?
Teilweise konnten sie natürlich andere Jobs finden, gerade natürlich solche Einrichtungen wie Krankenhäuser suchen verstärkt Unterstützung. Dafür muss man gar keine medizinische Ausbildung haben. Oft ist das auch im Logistikbereich möglich. Da sind jetzt natürlich einige Studierende untergekommen, sofern sie nicht als Risikogruppe zählen natürlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass damit allen geholfen werden konnte.
Müsste da vom Staat mehr Unterstützung kommen?
Die Unterstützung, die bis jetzt kommt, ist doch relativ wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Bis jetzt sind die einzigen Unterstützungen, die in die Richtung kommen, entsprechend eine Zusage, dass BAföG ein bisschen aufgeweitet wird, dass es da zu weniger Problemen kommen soll. Das entsprechend auch die Tatsache, dass jetzt eventuell keine Vorlesungen stattfinden für BAföG unberücksichtigt werden soll, eventuell können Studierende jetzt mehr BAföG beziehen, wenn die Eltern entsprechend weniger verdienen und damit sie weniger unterstützen können. Aber das ist mehr oder weniger die einzige Sache, die bis jetzt umgesetzt worden ist. Diskutiert werden auch noch zinslose Kredite, die dann gewährt werden sollen den Studierenden, aber die verschieben das Problem natürlich auch nur nach hinten, beziehungsweise müssen die Studierenden dann in den nächsten Semestern entsprechend mehr arbeiten, um diese Kredite wieder abbezahlen zu können.
Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass mehr Studierende, die vielleicht auch bis jetzt noch keinen Anspruch darauf hatten, BAföG beziehen können, beziehungsweise eventuell auch ein Soforthilfeprogramm für Studierende, die gerade in besonderer Not sind. Es gibt Bundesländer, die da bereits etwas geschaffen haben, dass man einmalig vielleicht eine finanzielle Unterstützung von 200 € gewährt bekommt, ohne sie zurückzahlen zu müssen. Aber bis jetzt ist dahin noch nichts passiert und das ist natürlich auch schwierig oder eine Herausforderung an sich.
Und das müssten eigentlich dann auch eher 2000 sein, ne?
Mit 200 € kommt man noch nicht so weit, vor allem wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die Mieten in Stuttgart anguckt. Aber die Frage ist auch, ob 2000 €, die wären natürlich schön für alle Studierenden, aber ist natürlich schwierig umzusetzen, auch für die Bundesregierung. Auch die muss natürlich haushalten können.
Studieren in der Corona-Krise ist heute Abend das Thema in SWR 2 Tandem. Und darüber spreche ich mit Jeremias Hubbauer, Maschinenbaustudent und Vorstandsvorsitzender der Studierendenvertretung an der Universität Stuttgart, kurz STUFUS. Ein Amt, das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vor langer, langer Zeit, da waren die Studierendenausschüsse, auch ASTA genannt, ziemlich mächtige Interessenvertretung und spielten auch eine große Rolle in der Studentenbewegung der späten 60er. Das hat sich dann mit dem Hochschulrahmengesetz in den 70er Jahren, 1976, glaube ich, geändert. Seitdem war der Einfluss des ASTA in Bayern und Baden-Württemberg deutlich eingeschränkt. Aber 2012 hat sich da in Baden-Württemberg wenigstens etwas geändert. Es gibt wieder die verfasste Studierendenschaft. Und Herr Hubbauer, was sind denn genau deren Aufgaben?
Deren Aufgaben sind ziemlich vielfältig. Zum einen geht es natürlich um die Interessensvertretung der Studierenden gegenüber der Hochschule, dem Studierendenwerk oder was eben sonst noch so ist, gegenüber der Stadt. Klar, das ist ein wichtiger Punkt, das ist, glaube ich, mit der wichtigste Punkt, aber natürlich auch diese ganzen Projekte, die da währenddessen laufen. Man soll natürlich ein bisschen das kulturelle Leben der Studierenden mitprägen können. Man soll sie unterstützen in Notlagen. Man soll das Thema Lehre als Studierendenschaft natürlich auch unterstützen, verbessern, für Verbesserung sich einsetzen. Ja, das sind jetzt mal so ein paar Aufgaben. Natürlich auch für die Integration der ausländischen Studierenden, Erstsemestereinführung für die Neuen, dass sich die gut integrieren können. Also es ist relativ vielfältig. Überall da, wo Studierende Hilfe brauchen können, ist die Studierendenvertretung eigentlich der richtige Ansprechpartner.
Sie studieren jetzt seit 2016. Ich habe es gerade schon erwähnt. Diese Änderung im Status der Studierendenschaft hat 2012 stattgefunden. Da ich nicht in Baden-Württemberg studiert habe, erklären Sie es doch gerade. Was hat sich dadurch verändert? Was bedeutet das überhaupt, verfasste Studierendenschaft?
Die Studierendenschaft ist natürlich dadurch rechtlich im Landeshochschulgesetz schon vorgesehen, dass jede Hochschule eine verfasste Studierendenschaft hat. Die kann sich in gewissen Rahmen selbst durch Satzungen definieren und soll an der Hochschule mitarbeiten, soll entsprechend eben, wie gesagt, die Aufgaben gerade, die ich genannt habe, mitwirken können. Dazu hat sie natürlich gewisse Strukturen. Also es gibt normalerweise ein legislatives Organ und ein exekutives Organ, ähnlich wie beim Staat eben auch.
Sie sind seit Juni 2019 Vorstandsvorsitzender. Was haben Sie seitdem so alles vielleicht mal an Sachen mit anstoßen oder auch mitentscheiden können, wo Sie auch sagen würden, ui, das war ganz schön einflussreich, da ging es auch um Geld?
Natürlich, das Tagesgeschäft ist ein ganz großer Teil meiner Zeit. Was aber auch insbesondere, sage ich mal, die Projekte waren, die ich mit angestoßen habe, war zum einen mal die Organisation eines Campus-Festivals. Vorgesehen waren so bis zu 5000 Gäste. Das sollte jetzt im Mai natürlich das erste Mal stattfinden. Wir mussten es leider absagen. Wir konnten es nicht mehr vertreten, eine entsprechende Großveranstaltung in Zeiten von Corona machen. Ein ganz großes Thema, das jetzt gerade aufkommt, ist die Tatsache, dass wir überlegen, ein Wohnheim zu betreiben. Die Universität hat ein Tagungshotel bekommen, das für den Universitätsbetrieb umgebaut werden muss, um entsprechend die Infrastruktur zu vergrößern. Und da der Umbau teilweise bereits vorangeht und teilweise noch 2-3 Jahre warten muss, bis alle Gebäudeteile umgebaut worden sind, haben wir die Möglichkeit, entsprechend ehemalige Hotelzimmer als Studierendenwohnheim zu betreiben. Das ist jetzt ein Thema, das wir hoffentlich im nächsten halben Jahr angehen können.
Sie haben vorhin angesprochen, dass sich bei Ihnen auch Studierende als Corona-Helferinnen und Helfer melden können. Was genau macht man da?
Wir haben bis jetzt 300 Studierende, die sich bei uns gemeldet haben. Die Aufgaben sind ganz unterschiedlich. Wir arbeiten zusammen mit der Tafel, die wir unterstützen, die ja auch Probleme haben unter der Corona-Krise. Wir unterstützen das DRK dabei, Notfallunterkünfte bereitzustellen für Leute, die zu Hause eben nicht in Quarantäne sein können, weil sie eventuell in einem Wohnheim wohnen, oder für Obdachlose, die infiziert sind beziehungsweise wo der Verdachtfall besteht. Das ist natürlich eine Aufgabe. Jetzt sind wir gerade daran, eine Face Shield Produktion zu übernehmen. Die Universität hat in der Arena 2036, das ist ein Forschungsgebäude an der Universität, bisher mit 3D-Druckern Face Shields produziert. Das ist mehr oder weniger eine Art von Schutzmaske. Und diese
aus Kunststoff dann?
Genau, aus Kunststoff. Und die Produktion wollen wir jetzt auch eben übernehmen. Auch davor haben schon die Helfer, die sich über uns gemeldet haben, das Ganze unterstützt und mitgemacht. Und jetzt wollen wir auch noch den organisatorischen Teil übernehmen.
Das sind jetzt natürlich auch so Sachen, damit hätte man jetzt vor anderthalb Jahren nicht gerechnet, dass man sich als Vorstandsvorsitzender einer Studierendenvertretung mal mit solchen Fragen oder auch um solche Themen mal kümmern muss. Ne?
Nein, das kommt sehr überraschend, aber umso schöner finde ich, dass wir sehr viele Studierende haben, die da mitziehen, die da sich mit einklinken und die das Ganze auch unterstützen bzw. vorantreiben.
Wie politisch ist eigentlich die Arbeit so einer Studierendenvertretung oder wie sehen Sie es selber?
Ich sehe es als relativ unpolitisch, wobei viele Studierendenvertretungen hier deutlich politischer agieren wie wir. Bei uns ist da eher ein Projektbezug da, beziehungsweise ein Konsens, sodass wir einfach von Projekt zu Projekt arbeiten. Entsprechend sind da die politischen Meinungen nicht ganz so im Vordergrund. Klar, so eine generelle Einstellungsfrage ist es dann schon, insbesondere wenn man jetzt an das Thema Nachhaltigkeit denkt, dann ist schon auch die Frage, wie stark bezieht man das in die Arbeit mit ein. Aber im Großen und Ganzen ist es bei uns relativ unpolitisch.
Es gab ja zum Beispiel vergangenen November, glaube ich, so den Wunsch der Gruppe Campus for Future, das ist ein studentischer Ableger von Fridays for Future an der Uni Stuttgart, dass sie offen unterstützen bei Aktionen im Rahmen eines Klimastreiks. Aber wenn ich das richtig weiß, war Ihnen das dann doch zu konkret. Das wollten Sie nicht mittragen.
Ne? Das war uns insofern zu politisch, da wir die Interessensvertretung aller Studierenden sind. Das heißt, wir sind gewählt von den Studierenden und müssen alle vertreten. Und das ist natürlich auch eine persönliche Frage, inwiefern man dann so eine Gruppe unterstützen kann, da das natürlich nicht auch die Meinung aller Studierenden ist, die wir vertreten. Wir haben ein hochschulpolitisches Mandat. Insofern alles, was die Hochschulpolitik angeht, dürfen wir gerne Stellung dazu nehmen. Und im allgemeinpolitischen Bereich haben wir eine Bildungsfunktion. Das heißt, wir müssen dazu beitragen, unsere Studierenden zu bilden. Das ist unsere Aufgabe, aber nicht selbst Stellung zu beziehen.
Sie hören SWR 2 Tandem und unser Gast Jeremias Hubbauer teilt sein Schicksal mit Hunderttausenden von jungen Menschen derzeit in Deutschland. Mitten im Studium sind sie durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus und damit durch de facto die Stilllegung des normalen Hochschulbetriebs regelrecht ausgebremst worden in ihrer Ausbildung. Herr Hubbauer, bei Ihnen ist es ja so, Sie sind jetzt auch noch dadurch betroffen, dass Sie ja auch Krisenmanager quasi sind, weil Sie Vorstandsvorsitzender der Studierendenvertretung sind. Ich stelle mir vor, dass es ziemlich aufwendig ist, das alles unter einen Hut zu bringen, oder?
Ja, doch, es ist auch sehr zeitintensiv.
Und wie geht es Ihnen jetzt gerade so? Wie kommen Sie durch die Krise?
Ich komme ganz gut durch die Krise. Wir haben eine Wohnung mit Balkon, da kann man den Sommer auch ein bisschen genießen. beziehungsweise teilweise bin ich noch an der Universität im Büro, um dort die Tätigkeiten vor Ort ein bisschen zu leiten, beziehungsweise auch zu gucken, was passiert. Wir haben ja viele Aktive und auch da muss man ein bisschen delegieren und mal gucken. Das ist jetzt gerade so eine Aufgabe, mit der ich relativ gut beschäftigt bin und damit habe ich wenig Probleme, die Krise zu überstehen, beziehungsweise langweilig wird mir dadurch nicht.
Jetzt haben Sie ganz zu Beginn der Sendung gesagt, dass Sie dieses doch sehr aufwendige Amt als Vorstandsvorsitzender der Studierendenvertretung demnächst dann auch mal abgeben wollen. Gut, Sie haben es dann mehr als ein Jahr gemacht und waren, glaube ich, eine Zeit lang auch Stellvertreter. Dann ist es wahrscheinlich auch mal gut. Wie geht es dann weiter mit dem Ingenieurstudium?
Naja, das Ziel ist erstmal den Bachelor zu beenden und dann im Anschluss ist mein Ziel, den Master zu machen. Und wo es dann hingeht, weiß ich selbst noch nicht so richtig.
Ich habe gesehen, dass Sie gleich zu Beginn Ihres Studiums ein längeres Praktikum gemacht haben beim Unternehmen im Badischen. Irgendwie, glaube ich, was mit Stahl, ne?
Ja, das ist mehr oder weniger das Vorpraktikum, das jeder Student im Maschinenbaubereich erstmal absolvieren muss. Das sind 8 Wochen. Es waren bei mir letztendlich ein bisschen mehr und das dient einfach so ein bisschen dem Weg ins Studium beziehungsweise auch mal eine praktische Erfahrung, die man dann mitnehmen kann.
Was haben die gemacht? Also ich habe da irgendwas gelesen von Schiffsbau, da denke ich an Ozeanriesen, aber kann ja am Rhein nicht sein.
Ja, im Großen und Ganzen fällt das unter den Bereich Schiffsbau, einfach weil es die Kategorie sonst nicht gibt. Das ist mehr oder weniger eben Großmetall. Das heißt, es ging hier bei mir konkret um Eisenbahnbau. Deswegen im Bereich Schiffsbau verortet, weil auch die Ausbildung offiziell so lautet. Die Aufgaben, die dort waren, waren eben die Wartung und Reparatur von Eisenbahnwaggons und die wieder fahrtüchtig auf die Schiene zu bringen.
Mhm. Sind Sie auch wirklich so ein Praktiker, der gerne anpackt?
Ja, schon. Also ist in meinen Hobbys ein bisschen mit drin, was Praktisches zu machen und das macht mir schon immer sehr viel Freude, ja.
Was machen Sie?
Eines meiner Hobbys ist eben Modellbau. Da hat man natürlich sehr viel praktisch zu tun, beziehungsweise muss eben selbst mit seinen Händen etwas gestalten. Das ist natürlich ein Bereich, aber auch sonst versuche ich sehr viel selbst zu machen.
Ein Modellbau, also so was ganz Kleines oder?
Ganz
also,
klein, ja.
Was bauen Sie da so nach?
Modelleisenbahn ist es ganz konkret. Das heißt, in dem Maßstab wäre es jetzt natürlich irgendwie eine Welt zu erschaffen. Das geht über Züge weit hinaus. Es geht um Landschaften, Gebäude. Also im Großen und Ganzen ist Modelleisenbahn eigentlich nur eine Zusammenfassung von allen anderen Modellbau-Hobbys.
Spur H0 oder Spur
H0?
H0. Ah, das ist so die übliche, ne?
Das ist die gängigste Spurweite, ja.
Ja. Also, Sie tüfteln gerne.
Ja, auf jeden Fall.
Aber Sie wissen noch nicht, wie man daraus einen Traumberuf machen könnte.
Ich weiß nicht, ob es immer zielführend ist, das Hobby zum Traumberuf zu machen. Eventuell braucht man dann ja ein neues Hobby, wenn man rund um die Uhr damit zu tun hat. Nein, ich weiß noch nicht, wie ich daraus einen Beruf machen möchte. Mir gefällt es, selbst zu entwerfen, selbst zu gestalten. Insofern ist natürlich ein Maschinenbaustudium, auch wenn ich den Bereich Konstruktion sehe, schon genau das Richtige für mich. Aber wie das dann genau im Beruf aussehen kann oder wird, weiß ich auch nicht. Mir macht es auch sehr viel Spaß, jetzt gerade in der Studierendenvertretung entsprechend bei den ganzen Projekten mit involviert zu sein, ein bisschen bei der Projektleitung dabei zu sein. Ich denke, irgendwie mein Traumberuf wäre dann vermutlich eine Mischung aus beiden.
Also es schlummert schon auch so ein bisschen der Organisator in Ihnen.
Ja, absolut.
Ja, dann wünsche ich erstmal alles Gute für dieses Semester, aber natürlich auch für den weiteren Weg, wie es dann ins Berufsleben gehen wird. Der Stuttgarter Maschinenbaustudent Jeremias Hubbauer, der zugleich auch der derzeit amtierende Vorstandsvorsitzende der Studierendenvertretung an der Universität Stuttgart ist, hat uns ein bisschen erzählt in SWR2 Tandem vom Alltag an einer deutschen Uni in der derzeitigen Ausnahmesituation. Herzlichen Dank, Herr Hubbauer, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Vielen Dank.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, die Musikauswahl hatte Bettina Stender. In der Technik war Marc Löffler. Unter Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.